Gedanken zu Fundament und Toleranz möchte ich heute einmal mit euch teilen. Kürzlich habe ich erfahren, dass ich ein Liberaler bin. In einem Hauskreis Bibeltreuer wird das so kolportiert. Transportiert vielleicht. Wahrscheinlich steht dieses Urteil im Zusammenhang damit, dass ich mich bemüht habe, naturwissenschaftliche Erkenntnis und biblische Aussagen zusammenzudenken, über sie nachzudenken, wie gehören sie zusammen, was sagen sie mir aus. Und ich habe nicht hinter dem Berg gehalten, sondern einen Platz, das einmal unser Pastor Mader verfasst hat, zu diesem Thema Naturwissenschaft und Glaube Ihnen zu geben und sagen, redet mit euren Kindern in diesem Sinn. Denn ich weiß, wie schwierig das war und ist, wenn junge Leute konfrontiert werden zum ersten Mal mit Naturwissenschaft und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die aus bibeltreuen Häusern sind, und dass es dann da oft auch einen rausgehauen hat. Wie schade für ihn und wie schade für uns. Deshalb vorab eine Klärung. Ich bekenne mit Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, der ist Christus. Jesus hat sein Leben für mich hingegeben, er hat mich gerufen, ich habe Vergebung und Neuanfang erfahren, wurde von ihm in die Gemeinde Bodelshausen gestellt und dann auch zu einem besonderen Dienst berufen. Ihr wisst das ja. Wenn wir diese gemeinsame Grundlage haben, liebe Gemeinde, dann ist es sicher nicht nötig, dass wir auseinanderlaufen, wenn wir an verschiedenen Stellen auch verschiedene Erkenntnisse haben. Dann können wir, ich denke jetzt an meine Heimatgemeinde, Glaubensüberzeugungen und Sichtweisen, die eben jeder von uns hat, auch theologische Erkenntnisse ertragen und aushalten, auch wenn wir nicht der gleichen Überzeugung sind. Ihr habt in der Schriftlesung gehört, wie dieses Paulus geregelt hat oder wie er versucht hat, in der Gemeinde in Rom das zu erreichen, dass der eine den anderen stehen lässt. Und mit diesen Überlegungen sind wir ganz nahe bei unserem Predigtext heute, und der steht in Matthäus 7, die Verse 1 und 2. Wohlbekannt, Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Dr. Walter Kleiber übersetzt in seinem Kommentar zu Matthäus genauer, urteilt nicht über andere, damit ihr nicht verurteilt werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr urteilt, werdet ihr beurteilt werden, und mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Luthers richtet nicht deutet ja in Richtung zu Gericht sitzen. Wer über einen anderen zu Gericht sitzt, spricht ja ein Urteil aus. Und Jesus sagt, zu Gericht sitzen über einen anderen Menschen steht uns nicht zu. Das hat sich Gott vorbehalten. Richtet nicht. Die Gefahr ist ja groß, dass unser Urteil grottefalsch ist, wie wir Schwaben sagen. Ganz aktuelles Beispiel, heute Morgen in den Nachrichten kam es, dass bei der jetzt genaueren Untersuchung, was in Bremen schiefgelaufen ist, Da sollen ja 1200 falsch erteilte Zustimmungen zum Bleiben ausgesprochen worden sein. Bei genauer Prüfung sind es noch 135. Das ist genug, aber auf jeden Fall das Leben oder der Ruf dieser Frau, die das geleitet hat, ist verdorben. Und wie viele mögen gerichtet haben über so eine Schlamperei? Und jetzt stellt sich heraus, das ist ganz viel weniger. Es kann von Vorurteilen getrübt sein und unser Urteil ist vor allem deshalb schwierig und schlimm, weil wir dadurch einen Menschen fixieren. Wir schieben ihn in eine Schublade und da kann er sich nicht mehr selber draus befreien. Wir können Veränderungen, die bei ihm passiert sind, oft dann nicht mehr nachvollziehen und nicht mehr wahrnehmen. Mustert einmal die Urteile durch, die, vielleicht ist das in Mössingen nicht mehr so der Fall, aber in kleineren Orten ist das so, Urteile, die über Menschen gesprochen werden. Einer, der mal wirklich etwas geklaut hat, was dann noch in der Zeitung kam, der bleibt als Dieb im Gedächtnis eines Dorfes. Wer zu fleißig dem Alkohol zugesprochen hat, der behält diesen Ruf als ein Säufer, auch wenn er jetzt abstinent lebt. Viele registrieren das nicht. Und wer unserer Einladung zu einer kirchlichen Veranstaltung einmal vehement widersprochen hat, zu dem gehen wir auch nicht mehr hin und sagen uns, das hat sowieso keinen Wert. Wir tun Menschen in eine Schublade und damit sind sie unveränderbar. Nicht richten, das hat uns Jesus vorgelebt. In der ökumenischen Tageslese haben wir ja eine Zeit lang das Johannesevangelium gelesen und in Kapitel 8 erzählt der Evangelist eine Geschichte, die mir außerordentlich gefällt. Eine Frau wird von gesetzestreuen Landsleuten zu Jesus gebracht und sie stellen ihm die Frage, Mose hat im Gesetz geboten, dass solche Frauen zu steinigen sind. Was sagst du? Und Johannes, der Evangelist, kommentiert das auch. Das sagten sie, um ihm eine Falle zu stellen, damit sie einen Grund zur Anklage gegen ihn hätten. Worin bestand die Falle? Erstens, das Gesetz fordert eindeutig die Steinigung. 3. Mose 20,10 steht, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Nur eine Klammerbemerkung. Interessanterweise bringen diese Frommen nur den Mann, nur die Frau, nicht den Mann. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, dass kein Jota vom Gesetz wegfallen soll. Er hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jetzt haben sie ihn an dieser Stelle, wenn er jetzt anders urteilt bei dieser Frau, dann ist er ein Maulheld und ein Gesetzesbrecher und damit für sie erledigt. Zweitens verurteilt er sie nicht. Verurteilt er sie zur Steinigung, dann hat er die römische Besatzungsmacht am Hals. Pontius Pilatus wird ihm etwas pfeifen, Denn solche Urteile hat sich damals die Staatsmacht vorbehalten. Die Antwort Jesu begeistert mich immer wieder. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Barmherzigkeit siegt über das Gesetz, ohne dass Gerechtigkeit und Wahrheit verletzt werden. Das finde ich großartig. Ich will es nur mal sagen. Die Barmherzigkeit siegt über das Gesetz, ohne dass Gerechtigkeit und Wahrheit verletzt werden. Und so, denke ich, hat Jesus den Satz gemeint, wenn er sagt, das Gesetz erfüllen. Nicht dem Buchstaben nach, aber in dem das Erbarmen Gottes deutlich wird. Und dann schaut Jesus auf und es ist niemand da. So ehrlich waren die Leute also doch, dass sie sich davonschlichen. Und dann sagt er zu ihr, verurteilt dich niemand? Nein, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und tu es nicht mehr. Und damit trennt er sie von ihrer Vergangenheit. Sie darf neu anfangen. Sie hat jetzt, ohne dass das Wort Vergebung fällt, ein gereinigtes, bereinigtes Leben, eine Vergangenheit. Sie darf neu beginnen. Diese Geschichte aus Johannes 8 ist eine wunderbare Illustration zu unserem Predigttext. Urteilt nicht über andere, damit ihr nicht verurteilt werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr urteilt, werdet ihr beurteilt werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Urteilt nicht. Das müssen wir uns noch ein bisschen näher ansehen. Kann denn ein Richter Christ sein? Er muss ja ständig Urteile sprechen. Manchmal auch harte Urteile. Kann er das als Christ? Eine Personalchefin muss beurteilen, welche von den drei Bewerbungen, die bei ihr eingegangen sind, sie als die beste anschaut. Und dann muss sie diese Frau oder diesen Mann auswählen. Sie muss ein Urteil sprechen. Und auch in der Gemeinde kommen wir nicht aus, ohne dass wir urteilen müssen, beurteilen müssen. Eventuell muss ein Chorleiter auch einmal zu einem Sänger sagen, du, deinen Eifer für das Chorsingen, den erkenne ich groß an, aber du kannst den Ton nicht halten und bringst den Chor ein bisschen durcheinander. Hast du nicht andere Gaben? Ich habe gesehen, dass du ein freundlicher Mensch bist. Wäre das nicht Besuchsdienst, den du wahrnehmen solltest? Oder wenn ein junger Mensch zum Predigtamt bei uns berufen wird, sich berufen fühlt, muss die Heimatgemeinde und dann auch die Gemeinde, der Bezirk, ein Urteil abgeben über diese Frau oder diesen Mann. Hat er Berufung, hat er Begabung, hat er Einsatzbereitschaft, ist er lernfähig und lernwillig? Eine Gemeinde muss ein Urteil sprechen. Tut sie damit Jesu Wort außer Kraft setzen? Ich denke, wir unterscheiden mit Recht zwischen beurteilen und verurteilen. Es gibt Fundamente des christlichen Glaubens, die sind unumstößlich und unverzichtbar. Ich zitiere noch einmal, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Hier gibt es keine Toleranz. Glaube, der sich nicht auf Jesus Christus gründet und auf seinen Tod und seine Auferstehung ist nicht biblischer Glaube. Wenn das nicht so wäre, dann würde Glaube zum Spielball subjektiver Meinungen, und was das Zentrum angeht, gibt es keine grundverschiedenen Überzeugungen. Das muss unser gemeinsames Bekenntnis sein. Die Grundlage für solche klare Haltung sind Bibelworte, die etwa im Glaubensbekenntnis zusammengefasst sind. Gott der Schöpfer, Gott der Erlöser, Jesus Christus und der Geist als der, der uns lebendig macht. In diesem Glaubensbekenntnis sind die wichtigsten christlichen Aussagen zusammengefasst. Aber auf dieser Grundlage musste schon in der Urchristenheit es möglich sein oder wurde ermöglicht, verschiedene Überzeugungen zu äußern, und Lehrmeinungen haben sich herausgebildet. Denkt einmal an die Bibel selbst. Paulus kann sagen, dass ohne Glaube niemand gerettet wird. Und der Jakobus fragt, Glaube ohne Werke, hat der einen Sinn? Zeig mir deinen Glauben ohne deine Werke. Dein Glaube zeigt sich doch gerade darin. Also hier sind schon in unserem biblischen Text verschiedene Sichtweisen deutlich. Wir haben es vorher gehört, der charismatischen Gemeinde in Korinth muss Paulus anderes deutlich machen als etwa der Gemeinde in Rom, die mit dieser Problematik streitet, die wir vorher kurz erklärt haben. An den gelegten Fundamenten wären also unterschiedliche Ausprägungsformen bis zu einem gewissen Grade möglich. Das kann man durchaus als Toleranz bezeichnen. Werden jedoch Grenzen überschritten, so dass Irrlehren entstehen, muss die Gemeinde auch um der Reinerhaltung des Glaubens willen konsequent handeln. So hat sie es von Anfang an getan, und die ersten Jahrhunderte haben viele Entscheidungen, wo Menschen bezeichnet wurden als Heretiker und damit aus der Gemeinde ausgeschlossen. So schreibt Lutz von Padberg in seinem Buch In Gottes Namen. Die Weisung Jesu urteilt nicht über andere, betrifft also nicht die Fundamente des Glaubens. Die müssen stehen. Weil wir aber nie den vollen Durchblick haben, lassen wir anderen das Recht, auch ihre Überzeugung zu leben. Vergessen wir nie das Wort, das Jesus an diese Frau gerichtet hat: Wer unter euch ohne Sünde, werfe den ersten Stein. Das ist christliche Toleranz. Feststehende Fundamente und Beweglichkeit und Möglichkeit, auch persönliche Überzeugungen zu ertragen. Toleranz kommt vom lateinischen tolerare und heißt erdulden, ertragen in der deutschen Sprache. Ich habe es auch nachgeschlagen, ich spreche auch nicht. In unserer Gesellschaft ist dieses Toleranzsein verstanden als eine Fähigkeit, Meinungen, Überzeugungen, Ansichten, Lebensstile zuzulassen. Das muss nicht unsere sein, aber wir tolerieren es, dass jemand eine solche Haltung einnimmt. Wenn meine jungen Nachbarn bei offenem Fenster ihren Hardrock abspielen oder im Haus die Mitbewohnerin den Rap aufträgt, dann will ich das tolerieren? Auch wenn ich mich manchmal frage, ob das noch Musik ist. Ich liebe die Klassik, aber wie gesagt, es wäre nicht recht, nicht das zu tolerieren, dass Sie eine andere Musikrichtung schätzen. Und wir als Gemeinde sollten tolerieren, dass es bei unseren Jungen einfach so ist, dass sie gern englische Lieder singen. Viele von uns oder einige von uns sprechen ja noch kein Englisch. Da tun sich immer welche schwer. In der Bundeshäuser Gemeinde sagte jemand auch, die sollen Deutsch singen, dann verstanden wir es. Können wir es tolerieren, dass sie nun eben doch diese Musikrichtung schätzen und lieben? Und können wir von ihnen erwarten, dass sie es tolerieren, dass wir mit den Liedern, mit denen wir groß geworden sind, leben und auch, dass wir sie gerne singen? So könnten wir einander in der Gemeinde begegnen. Das wäre Toleranz sein. Keine Toleranz, ich will es noch einmal sagen, gibt es für Christen, wenn Jesu Wort bestritten wird, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn es andere Wege gäbe, würde dieses Wort nicht stimmen. Auf dieser Wahrheit, auf diesem Weg und auf diesem Leben gründet unser Glaube. Und das ist nicht beliebig auslegbar. Aber keine Toleranz gibt es nur in diesen grundlegenden Dingen. Das andere, wenn wir uns einmal befragen würden, wie denkst du über die Wiederkunft Jesu, was meinst du zu dieser oder jener Aussage der Schrift? Was gilt im Alten Testament uns heute noch oder nicht, dann würden wir sehr unterschiedliche Erkenntnisse äußern. Ich zitiere noch an dieser Stelle Ulrich Parzani. Er schreibt, unter Toleranz verstehe ich, dass ich mit meinem ganzen Leben leidenschaftlich einstehe für die einzige Wahrheit, die Jesus Christus heißt. Und genauso leidenschaftlich stehe ich dafür ein, dass mein heftigster Gegner seine Meinung offen sagen darf, ohne irgendwie Schaden zu erleiden oder sich Nachteile einzuhandeln. Das ist Toleranz. Nicht ein unklares Wischiwaschi. Die Wahrheit, die Jesus Christus heißt, kann man nur glaubwürdig vertreten, wenn man tolerant ist. Das schreibt er in einem kleinen Heft. Wie führe ich ein engagiertes Gespräch? Zur Zeit Jesu war dieses Wort, das wir heute gebrauchen, Toleranz, nicht bekannt. Aber die Sache steckt in unserem Textwort, das wir heute ein bisschen versuchten auszulegen. Urteilt nicht über andere, damit ihr nicht verurteilt werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr urteilt, werdet ihr verurteilt werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Amen.